Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler. Hallo.
Und Thorsten Martinsen. Hallo.
Heute gibt es nochmal ein Special für euch. Wir wollen uns heute nämlich mit der britisch-irischen Serie Derry Girls beschäftigen. Es ist eine Coming-of-Age-Sitcom vor dem Hintergrund des Nordirland-Konflikts in den 90er Jahren. Also erstmal, ich weiß nicht, ob ihr das erwartet habt, wir haben die Serie hier und da schon einmal erwähnt. Wir sind beide große Fans und wer uns schon länger hört, hat vielleicht sogar mitbekommen, damals haben wir das Ganze in der Sendung auch schon mal behandelt, zumindest teilweise. Heute wollen wir nochmal eine kleine Retrospektive wagen auf diese wunderbare Serie. Also, Derry Girls, worum geht's? Es spielt in der nordirischen Stadt Derry, also Londonderry, kennt man vielleicht, in den 90er Jahren, da kriegt man gleich ein bisschen Nostalgie, und begleitet eine Gruppe von Teenagern, die trotz der politischen Unruhen und dem Nordirland-Konflikt eben vor allem mit den typischen Tücken des Teenager-Lebens kämpfen, wie man das so kennt, also durchaus, aber natürlich anders mit diesem Twist von Nordirland. Im Zentrum steht die Figur Erin Quinn, eine ambitionierte 16-jährige Schülerin, die gemeinsam mit ihrer exzentrischen Cousine Orla, der klugen Claire und der wilden Michelle und Michelles englischem Cousin James die Höhen und Tiefen der Schulzeit meistert. Und natürlich haben wir so Themen wie Liebeskummer und Unsicherheiten, Familie, die immer schwierig ist oder einfach nur Chaos. Das Ganze in einem sehr katholischen Schulalltag. Und dadurch wird es natürlich niemals langweilig und ganz besonders nicht langweilig wird es, weil die einfach alle zum Schreien komisch sind. Vor allem die Schauspielerin ganz hervorragend. Und damit übergebe ich an unseren Derry Girls Experten, Thorsten.
Warum bin ich denn jetzt auf einmal der Experte hier?
weil du, also wir lieben beide diese Serie, sie ist wunderbar. Du hast eindeutig auch mehr Ahnung von Nordirland zum Beispiel.
Ach so, ja gut, okay. Also wir haben es ja hier zu tun mit so einer katholischen Mädchenschule erstmal. Das ist ja das, wo es ja meistens auch spielt. Ne? Du hast ja gerade schon gesagt, sie sind irgendwie so alle um die 16, die Hauptdarstellerinnen und ein Hauptdarsteller, den haben wir ja auch noch. Wir haben ja auch noch, da kommen wir später zu, einen englischen Menschen, der aber eigentlich auch ihre ist, aber irgendwo anders aufgewachsen ist, egal, später. Wir haben also diese Mädchenschule, wie man das so kennt, im Vereinigten Königreich und das ist ja das, worum es geht. Denn Nordirland gehört ja zum Vereinigten Königreich, gehört ja nicht zum Republik Irland. Das heißt, die Hauptstadt ist auch nicht Dublin, sondern eigentlich London und in dem Falle speziell ist die, ja, diese Hauptstadt von Nordirland selber halt Belfast, so wie eben Edinburgh die Hauptstadt von Schottland ist, ne? Genau. Und wir haben es halt mit diesen, ja, mit diesen Teenagern zu tun, die halt durch diese Sitcom einen, ja, begleiten und die, oder die Mann begleitet und die einen durch diese Sitcom eben führen. Und im Hintergrund hat man halt Straßensperren, Soldaten und Bombenangst. Und das kommt auch immer wieder. Das ist auch Thema. Das ist eigentlich das Geniale an dieser Serie, dass das die Troubles, wie man das so schön nennt, zwar thematisiert werden, aber natürlich haben die 16-Jährigen in allererster Linie mal ganz andere Sorgen, als ausgerechnet, was die Erwachsenen gerade so machen. Ne? In der dritten Staffel kommt das ein bisschen mehr zum Vorschein. Und dennoch kann man sich natürlich fragen, Warum ist das alles so, warum fühlt sich das alles gar nicht so an, obwohl der historische Hintergrund ja eigentlich total krass ist? Man hat ja überhaupt nicht das Gefühl, dass das irgendwie total tragisch ist oder traurig ist in dem Moment.
Nee, gar nicht.
Ne? Genau.
Wirklich.
Und da, trotzdem kommt diese Tragik ja immer wieder zum Vorschein und ist damit wahrscheinlich sogar noch entwaffnender und finde ich jedenfalls krasser, als wenn man die ganze Zeit drüber reden würde.
Das ist wahr. Ja, da macht es der Kontrast auch aus. Ne? Wir haben einerseits die schon von dir erwähnten Troubles und gleichzeitig so eine sehr warmherzige Comedy mit lustigen Charakteren, die halt Teenager-Probleme haben. Also so ziemlich das, zumindest für Erwachsene, irgendwie rückwärts geblickt, irgendwie so das absolute Gegenstück für so harte, komplexe politische Probleme. Ja, sehr schön gemacht. Ist nicht umsonst auch eine der erfolgreichsten britischen Comedy-Produktionen der jüngeren Zeit. Mit wohl gelobt von A bis Z. Und ich glaube, wir haben es noch nicht erwähnt, ist gelaufen von 2018 bis 2022. Also auch mit einem guten Rückblick und reflektierend auf diese historische Periode geguckt.
Ja, genau. Die ja, wie du gerade schon sagtest, in den 90ern spielt die ganze Geschichte. Ne? Die Troubles selber haben viel früher angefangen. Also das fing eigentlich schon in den 60er Jahren an, weil es eben eine massive Benachteiligung der katholischen Bevölkerung gab. Und für die, die es nicht wissen, wir haben halt zwei Lager. Wir haben einmal die sogenannten Loyalisten oder Unionisten, wie man die auch immer nennen möchte. Die sind meist protestantisch und wollten und wollen Teil des Vereinigten Königreichs bleiben. Also wollen Teil von diesem von London geführten Teil bleiben. So. Die sind deswegen protestantisch, weil da ganz viele Siedler angesiedelt wurden in Nordirland. Übrigens ganz viele Schotten auch. Ganz interessant. Und auf der anderen Seite sind die sogenannten Nationalisten oder Republikaner, ist vielleicht ein bisschen hübscher das Wort, die sind nun meist katholisch, weil, klar, das sind Iren und die wollen natürlich mit Irland vereinigt werden. Es geht also eigentlich in dem ganzen Kontext, und das muss man, glaube ich, ein bisschen auseinanderdividieren, gar nicht mal so sehr um Religion, auch wenn das immer vorgeschoben wird. Also die Religion muss herhalten dafür, ne? Also das heißt ja immer die Protestanten und die Katholiken und so, aber eigentlich geht es um ganz was anderes. Es geht eigentlich um darum, die einen wollen da bleiben und die anderen wollen eben, also sozusagen mit der Republik Irland ein Irland sein und die anderen wollen das nicht, die wollen halt ja, von London regiert bleiben, sozusagen. Das ist so, sind so die beiden Richtungen. Und ob man da nur katholisch oder evangelisch ist, ist eigentlich mehr oder weniger Zufall. So, ne? Protestantisch ist man eigentlich nur deswegen, weil man da angesiedelt wurde. So. Das läuft dann so einher. Und dann hat man die Religion so als Vehikel. Ne? Aber eigentlich geht es um diese Benachteiligung nicht von den Katholiken, sondern von den Iren, also von den eigentlichen Iren sozusagen, also die, die gerne zur Republik Irland gehören würden. So. Und das fing halt alles in den 60ern an. Es gab schlechtere Wohnungen für die, nennen wir sie mal, für die Republikaner, also die, die mit Irland zusammen sein wollten oder wollen. Es gab schlechtere Jobs und die Wahlkreiszuschnitte waren natürlich auch zu Ungunsten dieser Menschen und zugunsten derer, die zum Vereinigten Königreich weiterhin gehören wollen. Und dann gab es zunächst einmal friedliche Proteste. Das war also erstmal gar nicht irgendwie mit Gewalt oder so, sondern es fing erstmal ganz harmlos an. Allerdings wurde das Ganze brutal von Polizei und eben diesen loyalistischen Gruppen niedergeschlagen. Und da fing dann die Eskalation an. Es hat sich dann die IRA, habt ihr bestimmt schon mal gehört, Irish Republican Army, hat jeder schon mal gehört, die kämpft halt für ein vereinigtes Irland. Ein vereintes Irland, so. Und es gibt auf der anderen Seite die UVF oder UDA, das ist das Ganze nur auf der anderen Seite. Und es gibt natürlich die britische Armee und die Polizei. Das sind so die drei Gruppen, die wir da haben. Und seit dieser Zeit gibt es Bombenanschläge, Attentate, Straßenschlachten, Internierungen und ohne Gerichtsverfahren, und No-Go-Areas natürlich in Städten wie zum Beispiel Belfast und Derry. Und es gab den Bloody Sunday 1972, das ist ganz berühmt. Da haben nämlich britische Soldaten 14 unbewaffnete Demonstranten in Derry einfach erschossen. Und das waren teilweise Kinder. Und da war dann Feierabend. Da war das dann wirklich, da war aus. Die Sunday Bloody Sunday übrigens, das ist ein Song von U2, der handelt davon. Es gab insgesamt 3500 Tote, Zehntausende Verletzte. Ganze Stadtviertel sind bis heute faktisch getrennt, sogenannte Peace Walls, die bis heute bestehen. Aber es gab auch, nach all diesen ganzen Sachen, die passiert sind, es sind viele schlimme Sachen passiert. Es wurden wirklich, also die IRA oder IRA, wie auch immer, wenn die irgendwo eine Bombe gelegt hat, dann sind da auch wirklich 15 Leute kaputt gegangen dabei. Das ist schon irre. Also das war eine schlimme Zeit. Und die wirkt natürlich bis heute nach.
Ja.
Das ist ja klar. Und irgendwann,
Genau, und die wirkt natürlich auf unsere Charaktere hier in der Serie.
Richtig, genau, vor allem auf die Erwachsenen. Mhm. Erstmal, ne? Auf die Kinder noch gar nicht mal so erstmal. Oder auf die Jugendlichen. Weil die wissen halt nur, ja gut, da gibt es halt die Protestanten, ne? Das ist das Vehikel, was ich meinte. Wir sind die Katholiken, wir sind die Guten und das ist eine schöne Sache. So, das ist ja das, was die so wissen. So, ne? Und dieser Zeit, wir finden uns also jetzt in den 90er Jahren und zwar kurz vor dem Good Friday Agreement. In der dritten Staffel wird das ja thematisiert.
Genau, das war 98.
Richtig, genau. Und da hat man sich dann auf einen Gewaltverzicht der großen, also die großen Gruppen, die es eben so gab und IRA und Co., die haben halt auf Gewalt verzichtet und es gab eben eine Machtteilung zwischen Unionisten und Republikanern und eben die Anerkennung, dass die Zugehörigkeit Nordirlands dem demokratischen Willen der Bevölkerung unterliegt und nicht Irland oder dem Vereinigten Königreich. Und die paramilitärischen Gruppen wurden schrittweise entwaffnet. Das ist auch ganz wichtig. Und seitdem gibt es keinen Krieg mehr, aber auch keinen vollständig gelösten Konflikt. Denn das Ganze ist fragil und wenn man sich mal Dokus anguckt aus Derry oder auch aus Belfast, es gibt halt immer noch Vorfälle. Ne? Es gibt immer noch Katholiken oder Protestanten, die vom jeweils anderen verprügelt werden. Von den jeweils anderen Leuten. Die Identitätsfrage ist natürlich ungelöst. Nordirland weiß gar nicht, was es ist. So. Desto länger Nordirland Nordirland ist und nicht Irland oder das andere, sondern so ein Zwischending, desto schwieriger wird das. Wir sehen das ja bei uns in Deutschland, man soll das nicht vergleichen, würde ich auch nie tun, aber wir sehen ja, dass die Menschen in der DDR zum Beispiel eine andere Identität haben als die Leute aus der BRD aus dem Westen. Ist ja auch klar. Ist ja logisch. Und das tradiert natürlich auch. Und desto länger Nordirland das ist, was es ist, desto schwieriger wird das, sich irgendwo wieder einzugliedern. Und der Brexit hat natürlich alles noch viel schlimmer gemacht und wieder sichtbarer gemacht. Weil jetzt gibt es zwischen Irland und Nordirland eine harte Grenze. Weil Irland gehört zur EU. Aber das Vereinigte Königreich nicht mehr. Und vorher war zwischen Irland und Nordirland keine Grenze mehr. Weil vorher war ja beides EU. Da war es ja egal. Und jetzt haben wir da plötzlich wieder eine scharfe Grenze. Und mit all den ganzen Problemen, die daraus eben erwachsen. Der Alltag ist meist friedlich. Gewalt ist mittlerweile eher die Ausnahme, außer dass eben Leute sich vielleicht, ja, so gerade Jugendliche nehmen das halt als Anlass, eben dann immer noch ja, dem ganzen Ausdruck zu verleihen sozusagen. Und es gibt natürlich auch neue paramilitärische Geschichten, ne, die sich dann neu gründen und ja, in Anführungszeichen die Gunst der Stunde nutzen wollen. So, und die Leute wieder radikalisieren wollen. Also das ist immer noch so ein bisschen auf tönernen Füßen. Das ist noch lange nicht in trockenen Tüchern, das Ganze. Das ist halt die Schwierigkeit an der ganzen Geschichte. Das nur so als Background. Und da befinden wir uns jetzt. Wir befinden also, ich glaube, in der ersten Staffel, sagen wir mal so 1995, 96 vielleicht so ungefähr. Und dann am Ende der dritten Staffel 1998. So, weil man sieht die ja auch am Ende wählen und so, ne? Mhm. Ja. Genau. Das ist eben dieses Good Friday Agreement. So, man sieht ja am Ende auch, dann ist der Bill Clinton und so und dies und das und Ananas und ne, Tony Blair und weiß ich was nicht alles. Gut. Und innerhalb dieser ganzen Geschichte befinden sich unsere Protagonistinnen. Und da ist zum einen die von dir schon erwähnte Erin. Ne? Eigentlich eine größenwahnsinnige, egomanische, also, aber irgendwie dann doch wieder, ja, ich weiß nicht, natürlich so in dem Alter ist man, aber sie ist besonders, ich finde, sie ist besonders egozentrisch, so egozentristisch, so.
Das stimmt.
Das ist schon echt, ja, und sie ist sozusagen die Hauptprotagonistin auch des Ganzen. Dann haben wir Orla, eigentlich schon dadaistisch, was ist ja eigentlich Dadaismus, was sie da macht, fast schon. Grandios gespielt auch, finde ich.
Mm, oh ja.
Muss man ganz ehrlich sagen. Die wohnt da ja auch mit im Haus. Das ist die Tochter, das ist ihre Nichte dann, ne? Mm. Wenn das die Tochter von der Tante ist. Nee, ihre Cousine.
So. Cousine, genau, ja.
Das ist ihre Cousine, genau. Die wohnt da auch mit im Haus, weil die Schwester auch mit im Haus wohnt. Genau. Dann haben wir Claire. eine absolut geniale Rolle, die sie da spielt.
Genau. Sehr also, ja? Rational oft. So
ja.
Ein bisschen die gute Seele, irgendwie das Gewissen.
Stimmt.
Der Gruppe.
Mhm. Aber auch oft sehr aufgeregt. Sehr viel
Bluthochdruck. Ne? Ja, genau, sehr vorsichtig.
Ja. You're a walking cack attack, ne? Wie Aaron mal so schön gesagt hat. Heißt auf Deutsch, wandelndes Nervenbündel, wandelnder, sowas halt. Mhm. So kann man schlecht übersetzen, das ist nordirisch halt. Ja. So. Und ja, die gute Seele stimmt schon, ja. Isst und trinkt sehr viel, ne? Kann man so sagen.
Ja, das ist wahr.
Ja. Und wir haben halt Michelle, die eigentlich die coolste ist auf eine Art, aber halt auch diejenige, die die mutigste ist und dabei auch manchmal sich etwas versteigt, sozusagen.
Etwas, ein klein wenig.
Ja, aber zusammen mit Aaron, mit der Schauspielerin, also die beiden, Aaron und Michelle, die kommen ja aus Derry. Das ist ein ganz wichtiger Funfact. Genau. Und wir haben James, das ist eigentlich ein englischer, beziehungsweise eigentlich gar kein englischer Junge, der ist nur in England aufgewachsen, ist aber eigentlich auch Ire, sozusagen. Mhm. Aber für die ist er halt ein Engländer, weil er so komisch spricht und die niemand versteht, deswegen auch so richtig. Was natürlich auch ein sehr schöner Move ist, weil normalerweise versteht ja die Iren immer niemand. Mhm. Eigentlich. Aber in dem Fall drehen sie das einfach um, was total klug ist. Weil wenn du als Ire in deinem täglichen Leben deine Art von Gälisch oder Englisch sprichst, warum sollst du auf einmal englische Menschen verstehen? Ne? Mhm. Die sprechen ja wirklich einen völlig anderen Akzent, haben die ja.
Und es ist natürlich ein tolles Werkzeug noch für die Erzählung, weil er Fragen stellen kann, die man sonst irgendwie dem Publikum nicht so leicht beantworten könnte, nicht so elegant.
Richtig, genau. Dafür ist er wahrscheinlich auch eingeführt worden als Rolle, glaube ich. Mhm. Was natürlich auch wieder genial ist, ne? Als einziger Junge in diesem Mädchengymnasium.
Ja, das ist auch was Besonderes, ja.
Oder?
Tut er mir oft auch leid. Mhm.
Ja, das stimmt. Wohl wahr. Speaking of Mädchengymnasium, Sister Michael. Also eigentlich eine unfassbar geniale Rolle. Also man kann sagen, die Direktorin da, ne? Also eine Nonne halt, die das Ganze da so führt. Ziemlich, auf der einen Seite sehr cool, auf der anderen Seite sehr autoritär. Mhm. Also eigentlich macht sie es schon richtig, finde ich.
Ja, und so würde ich das jetzt auch erwarten, irgendwie von einer Schwester in einem katholischen Mädchen, in einer katholischen Mädchenschule.
Ja. Das haben wir aber in der Vergangenheit auch schon anders erlebt.
Auch wahr, ja.
Also, gerade so katholische Internate und so, weiß ich nicht. Also, schwierig.
Ja.
Ganz schwierig. Also, gar nicht so einfach. Aber sie hat, finde ich, eine gesunde Balance aus diesem lakonischen, so, also dieser Genervtheit.
Ja, sie ist wirklich oft sehr genervt, ja.
Zu Recht auch. Sei du mal irgendwie jeden Tag von 16 oder 14 bis 16-jährigen Irren umgeben. Ich meine, das ist ja wirklich.
Nein, danke.
Also da wäre ich auch echt leicht genervt, glaube ich. Mhm. Und sie hat, ja, ich weiß nicht, also sie ist so trocken in ihren ganzen Sachen, die sie so macht. Das ist eigentlich, ja, es ist großartig. Alleine der Auftritt in diesem DeLorean. Dieses Auto kennst du bestimmt von Back to Future.
Ja.
Back to the Future.
Ja, ja, ja.
Genau. Mhm. Das ist ja auch nicht umsonst gewählt worden. Das ist nämlich das einzige Auto, was jemals in Nordirland gebaut wurde. Und zwar genau dieses eine. Es gibt auch nur ein einziges Modell, also ein einziges Auto überhaupt davon. Finde ich auch eine sehr charmante Idee. Also, die haben da so viele Sachen reingepackt.
Wirklich sehr süß.
Ja, total. Also man kann, glaube ich, zusammenfassen, dass die Serie es schafft, trotz dieser ganzen Ernsthaftigkeit des Hintergrundes, das so zu machen, dass du erst als Zuschauer gar nicht merkst, dass dieser ernste Hintergrund überhaupt besteht.
Ja.
Das merkst du ja erst gar nicht. Aber es wird dir dann immer bewusst, wenn die Erwachsenen auf einmal da vorm Fernseher sitzen und ganz traurig sind oder so, ne?
Richtig. Ja, vordergründig geht es halt, ne, um Freundschaft, um Identität, um Zugehörigkeit und all diese Teenager-Themen, die da verhandelt werden. Geschlechterrollen. Mhm. Ich glaube, auch dafür brauchen wir James, damit es ein bisschen abgrenzbar wird. Familiendynamik, all diese Themen, ne? Die sind erstmal im Blick und dann wird man immer wieder zurückgerissen. Das ist ein sehr schlauer Move,
ja, um über
so schwere Themen zu sprechen.
Voll. Voll. Und ich habe dann irgendwann im Laufe der Serie mal so begriffen, dass dieser Humor, dass die natürlich viel mehr wissen, als wir glauben, dass sie wissen.
Ja.
Und dass dieser Humor eigentlich auch eine Überlebensstrategie ist, wie so oft.
Ja, als Ventil, ne? Für genau. Angst, für Frust, für diese Ohnmacht, dass man nichts machen kann, sondern halt, ne, nur das nächste Geschehen ist halt im Fernsehen quasi sehen muss oder die nächste Straßensperre um die Ecke.
So nämlich. Hm. Ganz genau. Und da haben wir ja nun alle möglichen Sachen. Wir haben den Slapstick, wir haben zum Beispiel diesen Dackel, der da in der Kirche dafür sorgt. oder was es da auch immer war, der Hund auf jeden Fall, dass, ich glaube, Jesus war das, ne? Genau, anfängt zu weinen. Nee, oder war es Maria?
Uff. War es nicht Maria?
Ja, kann wahrscheinlich. Genau. Ja. Genau. Wir haben, also das so als Slapstick, wir haben Dialogwitz noch und nöcher.
Mhm.
Wir haben unglaublich gutes Timing. Wie das eben in diesem britischen, ich meine, ne, das können die halt auch. Ich bin da sehr voreingenommen. Ich halte die auch für ich kann gar nicht in Prozente ausdrücken, wie viel besser ich die finde als die Amerikaner. Es tut mir furchtbar leid.
Ja, das ist diese alte Unterscheidung. Man merkt den Briten immer an, dass sie über sich selbst lachen. Hm. Und also sie lachen über sich selbst als Loser. Sozusagen. Mhm. Und das ist so viel sympathischer, zumindest aus europäischer Sicht, als andersrum mit die Amis, die häufig über andere lachen oder sich zumindest selbst nach oben lachen sozusagen. Es ist wirklich so eine grundlegende Sache, die seit Jahrzehnten zu beobachten ist. Ich glaube, da sind wir einfach aus der europäischen Sicht eindeutig bei den Briten. Und es funktioniert so gut, weil man so viel tiefer gehen kann auch. Ne? Weil wenn eine Erin als Charakter halt über sich selbst lacht und bei ihr ist es ja besonders krass, weil sie als Ich-Erzählerin hier fungiert und man kann einfach in die Tiefen ihrer Denkprozesse rein, da kommen so lustige Sachen bei raus. Ja, das wäre schwer anders zu machen wahrscheinlich.
Ja, ich überlege mir, wie würde die Serie denn in Amerika laufen? Wie würden die das machen?
Ah, da hätten die Teenies natürlich auch ihre Probleme, aber die würden wahrscheinlich nicht so. Es ist, glaube ich, immer eine Frage des Tons und was so ein bisschen, wie sagt man, was belohnt und was bestraft wird innerhalb der Geschichte. Das sag ich jetzt mal so ganz aus dem Bauch heraus. Es gibt so viele Highschool-Comedies aus den USA, aber dann ist es häufig die eine Gruppe gegen die andere und man lacht nicht unbedingt über und mit den Protagonisten, sondern man lacht mit den Protagonisten über die anderen, die dann irgendwie doof sind. Das war in Derry Girls halt, da lacht man über alle in gewisser Weise, weil die machen sich natürlich auch über was lustig, die Charaktere, aber es ist immer klar, dass die Quatsch fabrizieren, dass die lustige Situationen irgendwie erleben und erzeugen, dass die ihre Schwächen miteinander verhandeln, das ist, keine Ahnung. Es gibt bestimmt eine Menge Gegenbeispiele, aber wenn ich an so Highschool-Comedies denke, dann sind die Protagonisten halt immer, die sind dann halt missverstanden oder müssen sich irgendwie gegen die bösen Bullies durchsetzen oder sowas auf eine Art und Weise, dass immer klar ist, dass die Helden sind irgendwie, dass die Recht haben. Also bei Erin weiß ich nicht immer, ob sie Recht hat, ehrlich gesagt, oder andersrum. Es ist immer klar, dass sie eigentlich auch oft eben nicht Recht hat, sondern ziemlich blöd sein kann. Und darüber kann dann gelacht werden, das kann verhandelt werden. Ne? Das ist Das ist ein ganz anderer Blickwinkel, auch wenn teilweise die gleichen, ganz ähnliche Handlungsbögen irgendwie passieren können. Aber die Charaktere verhalten sich anders und man hat so einen anderen Blickwinkel aufeinander. Das ist auf die Welt und auf die Charaktere. Tja, das haben bestimmt kluge Leute schlauer analysiert. Ich erinnere mich vor vielen, vielen Jahren, wahrscheinlich sind es auch schon Jahrzehnte mittlerweile, mal, wie heißt er noch gleich, Stephen Fry dazu gehört zu haben. Ja. Der hat einen ganz tollen Vergleich aufgemacht zwischen den beiden Arten von Humor, zwischen den Briten und den Amerikanern. Ich finde, das gilt genau so Wort für Wort noch immer. Galt auch in 2025 noch. Wenn sich Comedians anguckt, Stand-up, Comedy-Serien. Diese Unterscheidung hat sich irgendwie nicht geändert.
Ja, es fehlt irgendwie der Überheld, ne? Oder die Überheldin, oder?
Ja, genau, es ist einfach keiner wirklich ein Held. Ich meine, klar, man identifiziert sich mit der Clique, die hier im Mittelpunkt steht. Aber es ist ja klar, also es ist von Minute 1 klar, wie fehlerhaft die sind. Also die müssen nicht von ihren Umständen erlöst werden, sondern die machen halt auch selber einfach, die erzeugen sich selbst ihre Probleme. Das ist irgendwie nur menschlich.
Ja, genau. Und ich glaube, dass auch diese Sprachlichkeit, wenn man das mal so nennen darf, eine unheimliche starke, ein unheimlich starker Teil ist in Derry Girls. Mhm. Und alleine dieses I'm not individual on my own.
Ne? Das ist eine tolle Szene. Ja, ja. Auch so ein typisches Teenager-Problem. Ne? Also man will zwar sich abgrenzen, aber nicht, man will ja nicht Außenseiter sein. Also muss man sich zusammen abgrenzen.
Genau.
Ja, aber herrlich, aber das Timing, die Delivery von der Schauspielerin zusammen mit diesem Akzent, ja. Und genau. Situationskomik, also das können sie wirklich in der Serie hervorragend.
Wirklich toll, ja. Das muss man ganz klar sagen. Und das unterscheidet sie halt, ne? Also die kämpfen ja auch nicht gemeinsam irgendwie gegeneinander oder gegen die oder die, sondern die kämpfen ja eigentlich nur mit sich selber die ganze Zeit.
Richtig, genau. Das fand ich schon immer spannender, ehrlich gesagt, weil ich weiß nicht, es kommt mir irgendwie lebensnäher vor oder weiß ich nicht, kann ich mich besser mit identifizieren. Und ich meine, vor dem Hintergrund dieser politischen Lage der Serie ist dieser Humor halt auch einfach, oder diese Art von Humor auch einfach anwendbarer, finde ich, weil sie dazu beiträgt, dass sowohl das Publikum als halt auch unsere Charaktere vor allem resilient sind gegenüber diesen dunklen Themen, diesen schwierigen Dingen, die mitverhandelt werden. Die müssen nicht sich darüber erheben, wie ein Held oder das irgendwie lösen, sondern sie müssen zueinander halten und sie müssen irgendwie drüber lachen, was sie nicht ändern können. Trotz allem irgendwie weiterleben und Spaß haben und aufwachsen. Mhm. Das funktioniert auf die Art meiner Meinung nach doch sehr gut.
Ja, das finde ich auch.
Und da ist natürlich auch viel Platz für ein bisschen Parodie und für viel Kritik und Hinterfragen und ja, was natürlich wichtig ist.
Unbedingt. Unbedingt. Und was auch, finde ich, sehr viel in dieser Serie vorkommt, und da, glaube ich, bist du jetzt mal die Expertin und nicht ich, ist Popkultur.
So ist das. Oh ja, wir haben natürlich ganz viel 90er Jahre Musik.
Genau.
Ganz viel Zeitgeist, also von den Kassetten zur Mode. Klar, die ganze Musik, die man wiedererkennt, wenn man in den 90ern schon bewusst durch die Welt gelaufen ist. Das ist so eine kollektive Erinnerung, die diese Serie sofort auch von Folge 1 klar einordnet. Und Popkultur spielt auch so eine Rolle innerhalb der Serie, weil es, wie das für Teenager, glaube ich, schon sehr lange der Fall ist, es ist einfach eine Flucht aus allen Lagen, in die man sich selbst so bringt oder in die man gerät, Flucht vor den Eltern, Flucht vor der politischen Situation da draußen, den Problemen, denen man gar nicht sinnvoll begegnen kann als Teenager. Von Celebrities über irgendwie Bands, Mode, die Poster, die man sich an die Wand hängt, machen wir heute immer noch, oder?
Ich hoffe, das weiß ich nicht.
Jedenfalls.
Ich bin viel länger raus als du.
Ja, stimmt. In den 90ern machte man das noch. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Doch, ich gehe davon aus, dass das auch heute noch passiert. Und einfach Popkultur so als ein bisschen als Eskapismus, aber halt auch als irgendwie identitätsstiftende Sache, was für Teenager natürlich wichtig ist, weil sie verschiedene Identitäten immer wieder anprobieren, sich finden, sich gegenseitig voneinander abgrenzen, sich von den popkulturellen Figuren abgrenzen, die sie kennenlernen. Also all das spielt natürlich auch hier in der Serie eine Rolle, weil Pop und die 90er sind für mich fast synonym. Ich finde, in den 80ern gab es auch genug Pop und danach und davor. Aber da ist einfach so viel passiert mit den Boybands und den Girlbands, mit einfach einem riesen Markt, einem so stark wachsenden Markt nochmal in der Zeit. Und so vielen ikonischen Figuren, die jetzt auch alle wieder irgendwie aufleben. Das ist, also eigentlich ist gerade ein guter Zeitpunkt, auch kulturell sich an die 90er zu erinnern. Und da funktioniert Derry Girls auch ganz gut als Vehikel, muss ich sagen.
Mhm. Warst du so mit Boygroups, warst du da so unterwegs damit, oder?
Bisschen, klar, kam man nicht dran vorbei. Mhm. Ich war jetzt kein Superfan oder so. Und ich war auch schon fast, ich weiß gar nicht, ob es offizielle Namen gibt für erste, zweite und dritte Welle oder so der Boybands. Ich würde sagen, fast in der zweiten Welle unterwegs. Mhm. Nicht bei den Backstreet Boys, sondern wer kam danach? NSYNC und ich weiß nicht, wer da noch alles war.
Caught in the Act.
Caught in the Act war, glaube ich, auch noch vorher. Vielleicht mochte ich sie einfach nicht so gerne. Irgendwelche Boys to Men oder so. Keine Ahnung, wie die alle hießen.
Take That. Wo sind die einzuordnen? Take That.
Richtig. So rum war es nämlich. Die Backstreet Boys waren durchaus noch mal in Zeit. Take That waren ja quasi die ersten richtig großen, wo irgendwie, also nach den Beatles vielleicht, weiß ich nicht, aber wo wirklich dieses Konzept Boyband, wo das Plattenlabel die castet und sie zusammenbaut auf eine bestimmte Art und Weise und sie tanzen und singen, statt Instrumente zu spielen, und massenweise Teenies fallen in Unmacht und du kriegst irgendwie die großen Hallen voll. Das hat, glaube ich, mit Take That angefangen, oder? Ich bin nicht sicher über die Geschichte des Ganzen, aber das ist so. Die hatten sich, glaube ich, fast schon wieder aufgelöst, als ich da irgendwie bewusst reinkam. Ah. Tja, schon lange her.
Aber das waren die mit Robbie Williams, ne?
Mit Robbie Williams, genau.
Ja. Ah.
Also die erste CD, die ich von Robbie Williams gekauft habe, da war er schon so unterwegs. Das ist schon
okay.
Das kann ich schon sagen. Aber
ich kann das gar nicht einordnen, alles.
Das muss dann schon in den späten 90ern gewesen sein. Tja, spannend. Ja, und natürlich solche Bands auch wie Spice Girls, ne? Ganz große britische Pop-Ikonen. Ja, wichtige Sache. Auch in Irland, in Nordirland.
Ja, na klar. Das ist ja international, ne? Also für mich waren die 90er eher Radiohead. Mhm. Die waren für mich da so sehr bedeutend. Dann, ja, okay, klar, hier im deutschsprachigen Bereich Blumenfeld, Tokotronic und so. Die haben da ja angefangen. Mhm. Und mir im Grunde genommen die deutsche Sprache gerettet, was die Musik angeht, sozusagen. Mhm. Weil die für mich jedenfalls endlich mal Musik gemacht haben in deutscher Sprache, die mir so richtig gefiel. Mhm. Und was habe ich noch in den 90ern? Ja, ich weiß gar nicht. Techno war, glaube ich, auch schon oder noch 90er, ne? Auf jeden Fall war das.
Jedenfalls guter, ja.
Ja, und Eurobeat, war das nicht auch 90er?
Ja, Eurobeat, Eurodance, genau, riesig. Und nicht zu vergessen, die Sternchen sozusagen, die Britney Spears und Christina Aguileras ihrer Zeit.
Stimmt, das waren auch die 90er.
Genau, die beiden. Destiny's Child und dann die Geburt von Beyoncé, die ja heute noch groß ist.
Richtig, also, das waren alles die 90er. Ja. Mhm. Stimmt, ja.
Das war eine spannende Zeit und eine, wenn man zurückblickt, manchmal, wenn ich so Zusammenschnitte oder irgendwelche Ausschnitte von damals sehe, absolut faszinierend, wie weit wir gekommen sind in 30 Jahren jetzt, was die Rechte und die Behandlung von Frauen nochmal angeht. Ja. Eigentlich will man denken, das ist gar nicht so viel Zeit oder, keine Ahnung, jetzt kommt ja gerade oder die letzten Jahre die Mode, die Musik aus den 90ern und späten 80ern ganz viel wieder. Aber man macht sich nicht klar, wie unheimlich anders das ist, wenn man so ein altes Britney Spears Interview sieht. Hm. Welten. Nichts davon könnte man heute noch bringen. Da bist du sofort für gefeuert als Interviewer. Diese Fragen, die meine Fresse. Und es war so normal damals, ne? Also klar, als Kind habe ich sowieso nicht groß hinterfragt. Hm. Aber holy moly. Und deren Musik war ja wahnsinnig unpolitisch, mhm, in den meisten Fällen. Ne, Pop war immer Liebeskummer oder Verliebtsein, mhm, die meiste Zeit, also zumindest in den 90ern.
Ja, das war in den 80ern auch nicht anders.
Eben, genau. Also halt so unverfängliche Sachen, mit denen irgendwie jeder irgendwie was anfangen konnte oder auch nicht. Aber war auch egal. Und das macht es eigentlich besonders interessant, auch hier bei Derry Girls, weil das war einfach Teil dieser Zeit, dieser Epoche, möchte ich fast sagen. Und trotzdem wurde es ja quasi, ich will nicht sagen politisiert, aber es ist einfach mit den Erinnerungen an die Troubles mit Sicherheit für die Nordiren auch untrennbar verbunden. Also die Teenager, die in der Zeit aufgewachsen sind, glaube ich nicht, dass das für die nur so lockere, lustiger Pop ist, sondern das wird eine große Rolle gespielt haben.
Klar, das ist ja immer so, ne? Du hast ja deine persönlichen Erinnerungen, die du daran bindest sozusagen, mhm, und die damit irgendwie zusammenhängen, aber der Song selber ist vielleicht gar nicht so richtig politisch, mhm, so.
Ja. Sondern, aber er hilft dir vielleicht durch schwere Zeiten durch, genau, ne? Durch persönliche, familiäre Schwierigkeiten, die da entstanden sind.
Richtig, genau. Mhm. Ja, das ist ja bei jeder popkulturellen Geschichte zu jeder Zeit eigentlich so gewesen.
Stimmt, ne? Ja, ja, ja.
Also. Und ganz besonders, wenn es natürlich extreme Ereignisse sind. Das ist ja völlig klar. Genau, also 90er Jahre, andere Zeit, stimmt. Ja. Mhm. Vergisst man oft. In diesem Zusammenhang möchte ich nochmal auf vor allem Michelle zurückkommen. Findest du Michelle als emanzipiert? Also ist das so die, oder welche empfindest du das als besonders stark? Weil ich finde schon, dass der am Ende des Tages trotzdem sind das, obwohl es ja Teenager sind, sagen wir mal, zumindest mal in dem einen oder anderen Fall immer mal wieder auch sehr starke, zumindest angehende Frauen, oder? Mhm. Die da auf verkörpert jeden Fall werden.
Gerade Michelle, ne, ist sehr selbstbewusst, laut, mhm, und auch durchaus naja, so selbstständig, selbstbewusst auf eine Art und Weise, die ich hoffe, dass es sie in den 90ern auch tatsächlich oft gab, ich aber selbst wenig gesehen habe. Mhm. Vielleicht ist sie deswegen auch so eine tolle Figur hier in der Serie, weil es muss diese Mädchen gegeben haben. Aber es war mit Sicherheit schwieriger in den 90ern, so selbstbewusst auch irgendwie mit dem eigenen Körper umzugehen, als es heute der Fall ist. Mhm. So viel Raum einzunehmen, ne? Also das war einfach noch kein Thema in den 90ern.
Stimmt, ja. Und vor allem auch männliche Themen zu besetzen, ne?
Mhm, oh ja.
Weil die hat ja nur eins im Kopf. Ne? Das ist ja wirklich
aber
so.
Aber das ist super wichtig für eine Teenager-Serie. Also ich meine, ja, schnell Teenager.
Natürlich.
Sorry. Was willst du machen? Hormone sind Hormone.
Hormone sind Hormone, genau. So ist das. Und deswegen ist das auch richtig so. Wie siehst du denn James, also den englischen, nennen wir ihn mal, den englischen Charakter in diesem Zusammenhang? Wo ordnet man den ein?
Ich fand ihn persönlich sehr spannend, aber hauptsächlich als Vehikel. Also es ist fast ein bisschen lustig, dass er so ein bisschen der Token-Junge und der Token-Engländer ist. Er bleibt es nicht unbedingt. Er wird ja durchaus auch zu einem dreidimensionalen Charakter. Mhm. Aber am Anfang ist er halt einfach immer nur das Gegenstück. Ne? Also der Außenseiter an jeder Ecke, an dem man die Konflikte ganz gut abarbeiten kann, den man immer wieder als Kontrast setzen kann. Deswegen super schlau von den Autoren dieser Serie gemacht. Und irgendwie knuffig. Ich fand ihn eigentlich ehrlich gesagt oft knuffig, weil er auch so ein bisschen ausgeliefert ist, irgendwie dieser sehr schwierigen Situation als einziger Junge in der Mädchenschule unter den Katholiken und den Nordiren. Das, ja. Also ich wollte ihn eigentlich oft da rausholen, der tat mir sehr leid an vielen Stellen.
Wirklich?
Schon mal.
Aber er kommt ja freiwillig zurück, ne?
Das stimmt. Ja, das war auch sehr, sehr süß.
Also insofern, ja.
Er ist ja auch ein Teil der Gruppe. Also, oder ja. Wird, also, ne, wichtiger Teil der Gruppe, das ist ja auch die Sache. Er ist ja in der Clique, nicht der Außenseiter, dann schnell, irgendwann.
Ja, außer bei Michelle selber die ganze Zeit vielleicht immer noch so ein bisschen, aber da weiß man auch nicht, wie ernst das immer so. Das ist halt eben das Problem, was viele Deutsche vielleicht haben. Dieses, was die englischen oder in dem Fall nordirischen Menschen machen, ist ja kulturell einfach gegeben. Die machen sich ja nicht nur über sich selber, sondern auch über alle anderen lustig. Und das gehört dann auch dazu, das so zu tanken, ne? Und das anzunehmen. Ja. Und insofern glaube ich, dass diese Frotzelei von Michelle gegenüber James manchmal vielleicht sogar eher das Gegenteil von dem war, was eigentlich das als absolute Aussage darstellt.
Also mehr so ein heftiges Necken, das eigentlich Zuneigung ausdrückt, ja.
Was in einigen Szenen ja auch zum Tragen kommt, finde ich.
Eben, genau. Also das merkt man ja auch dann schnell, das stimmt. Ne?
Genau. Also insofern, ja. Ja, also es wird alles verhandelt. Es wird ja sogar noch der Tod verhandelt, weil der Vater von Claire ja auch noch stirbt in der dritten Staffel. Das wird noch verarbeitet. Also kommt ja wirklich alles drin vor. Und diese ernsthaften Momente werden, finde ich jedenfalls, in so einer Sitcom immer viel ernsthafter, als wenn es die ganze Zeit sowieso schon ernsthaft ist. Weil man da so rausgerissen wird, ne?
Ja, das trifft einen härter, weil man gerade noch herzlich gelacht hat und dann plötzlich halt, ne, jemand stirbt oder, ja, genau.
Genau. Also man kann sagen, eine Serie, die sich auf jeden Fall lohnt, ich kann mir im Moment nicht vorstellen, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, ob du da schon mal die deutsche Version von geguckt hast, die deutsche Synchronisation. Ja, ich glaube, das müssen aber viele Leute. Ich glaube, das ist nicht anders möglich.
Ich würde da vorschlagen, irgendwie das Original zu gucken und deutsche Untertitel zu machen oder so.
Geht das? Kann man das mal? Ich verstehe, ich kenne nicht, ich weiß nicht, geht das?
Bin jetzt gar nicht sicher, wo es im Moment läuft, aber doch auf den üblichen Streaming-Diensten kann man das eigentlich einstellen. Und DVDs können das auch, also wenn man es jetzt tatsächlich kauft in physischer Form, DVD, Blu-ray, dann geht das in der, ja doch, geht das auch, ja. Das kann man individuell dann machen.
Meinst du, es wird nochmal sowas in der Zukunft geben, so über irgendwelche heutigen Sachen, über die wir vielleicht irgendwann mal genauso erzählen müssen oder ähnlich erzählen müssen?
Muss es geben. Also eigentlich warte ich jeden Moment darauf, oder vielleicht gibt es auch schon und ich habe es noch nie mitbekommen, so einen Comedy-Kontrast zu setzen auf die Zeit kurz nach 9/11. Diese ganze Terrorangst und was da rausgekommen ist, Afghanistan, bla bla. Das ist sicherlich eine große Sache. Von heute, puh, ich glaube, da werden wir uns nicht retten können. Ich glaube, dass das Genre Comedy ist explodiert, seit Trump an der Macht ist. Und es ist immer bitterer geworden und trauriger, weil man eigentlich schon gar keine Witze mehr machen kann, weil es ja immer noch ein Stück weiter abwärts geht. Das wird definitiv, auch das ganze Thema Social Media, KI, Russland. Ich glaube, diese Themen kann man auch ganz gut zusammenwerfen und daraus ein etwas düsteres Kapitel machen, was, glaube ich, also das können wir, wenn wir mittendrin sind, noch nicht sehen, aber ich kann mir gut vorstellen und ich hoffe, dass es bald vorbei ist, irgendwie in 20, 30 Jahren zurückblicken und sagen und diesen dieses Zeitalter von Angst, möchte ich es fast nennen, ne? Von Überinformation, von Angstmache, von Filterbubbles, von diesen Dingen. Ich glaube, dass ja, da ist auf jeden Fall viel Potenzial auch für sehr schwarzhumorige Comedy. Das kann ich mir schon vorstellen.
Ob man sich dann auch so wiedererkennt, ist die Frage. Ne? Ich überlege gerade, ob es noch mehr solche Serien gibt, die sich so auf eine Zeit beziehen, wo man sich so erinnert an seine eigene Zeit und so.
Ja, aber vielleicht bin ich dann noch nicht alt genug zu. Es kommen immer mehr Sachen, die so aus den, die jetzt so langsam in die 90er rutschen. Also Derry Girls war da schon fast, finde ich, mutig, relativ nah dran zu sein. Ne? 2020 rum oder vor 2020 irgendwie in die 90er zu gehen oder bis in die späten 90er zu gehen. Ganz berühmt war Stranger Things, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, das läuft sogar noch.
Ja, ist ja nicht gerade wieder die letzte 80ern, Staffel oder irgendwie so am Laufen?
Ja,
oder?
Genau, da war gerade wieder irgendwas Großes. Ne? Aber die, was ja in den 80ern, glaube ich, spielt. Mhm. Also von daher, ich glaube,
wir kommen in den 80ern näher. Von den USA, muss man dazu sagen. Ja,
genau. Ja. Was sich ehrlich gesagt anfühlt wie die frühen 90er in Deutschland. Also so die Dinge, die sie tun, die Kleidung, die sie tragen, kam mir doch auch sehr bekannt vor, obwohl ich erst in den späten 80ern das Licht der Welt erblickt habe. Aber das ist ja so immer so ein bisschen der Kontrast zwischen den USA und hier in diesen Dekaden.
Ja, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich gewesen. Die 80er in den USA waren völlig komplett anders als hier.
Ja.
Tatsächlich. In Europa. Damals war man ja auch noch viel lokaler unterwegs. Damals waren die 80er von Stadt zu Stadt schon teilweise unterschiedlich.
Das stimmt. Aber es ist schon viel rübergeschwappt. Also auch schon an Musik, an Modetrends und so. Doch, das schon. Aber ja, es unterscheidet sich schon noch an vielen Stellen. Aber ja, schwer zu sagen. Es gibt jetzt einige Remakes von so ikonischen Serien, eigentlich die letzten Jahre schon, ikonischen Serien der 80er und 90er. Ich habe noch nichts Gutes gesehen, ehrlich gesagt, darunter.
Nee, wie auch.
Empfehlungen gerne, gerne mal an uns schicken. Ja, schwierig. Und auf der anderen Seite habe ich gerade viel Spaß, die Originale aus den 90ern zu schauen. Namentlich gerade viel Star Trek geguckt und versucht, Akte X zu gucken. Aber das hat mich zu sehr aufgeregt.
Oh, ich weiß gar nicht, was das ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Was ist das nochmal?
Akte X, auch ganz ikonisch, war so eine Mystery-Serie mit irgendwelchen, keine Ahnung, wie sie es damals genannt haben, aber halt so quasi paranormale Phänomene von Aliens bis weiß ich nicht was, irgendwelche Mutationen. Scully und Mulder, auch ikonische Figuren damals gewesen, zwei tolle Schauspieler, aber wir sind weit gekommen, lass es mich so sagen, was Charakter und Logik in Handlungssträngen angeht. Also sie klären halt immer Fälle auf, das sind zwei FBI-Agenten. Und es wird so ein bisschen der Kontrast aufgemacht. Sie ist Ärztin und soll irgendwie, oder ist eher so die Skeptische und eher nicht so.
Okay.
Aber die, wie sagt man, die, ist es Epistemik? Ich komme mal durcheinander. Die Epistemologie, die ist schwierig. Man findet Wahrheit, weil sie halt einfach ist und nicht, weil man sie irgendwie belegen kann und das ist ja egal. Ich schweife ab. Also Fernsehen aus den 90ern ist zum Beispiel aber auch was einen sehr bestimmten Zeitgeist hat, die sowohl in den USA als auch bei uns, finde ich, ein bisschen unterschiedlich, aber beides hat so seinen Geschmack, ne? Anderes Bildformat, die Einschränkungen, die man einfach in TV-Studios hatte. So viele Serien mit, keine Ahnung, bei Sci-Fi sind es halt so die Aliens mit den Gummimasken, bei den großen Shows hast du halt eine bestimmte Größe von Studio, bestimmte Gäste, die immer überall zu Gast waren zu der Zeit, große Moderatoren, die das teilweise 10, 20, 25 Jahre gemacht haben, die gleiche Serie, das erzeugt das ja auch ganz viel, so Zeitkolorit, gibt es dafür eigentlich ein Wort? Weiß ich nicht, Chronologie, Kolorit, ich weiß es nicht, auf jeden Fall wiedererkennbare Dinge irgendwie, die ja dann auch inhaltlich einfach geprägt haben, was überhaupt erzählt werden konnte. Du musst es, die Folgen in sich schließen, weil die Leute es halt nicht am Stück geguckt haben, sondern halt Woche für Woche und auch mal was verpasst haben. So, es durfte sich nicht allzu viel ändern. Die Leute hatten ihre Verträge für eine ganze Staffel, also ist nicht zwischendurch plötzlich einer gestorben, sondern er musste halt wieder da sein, weil er noch die restlichen Folgen gebucht war. Solche Sachen, die heute dann einfach anders sind und das ist schon sehr auffällig, aber das prägt das Bild total. Und insofern ist es super spannend, wieder um auf Derry Girls zurückzukommen, dass die natürlich 2018 diese Einschränkungen nicht haben und auf die 90er gucken können in einer Art und Weise, die es in den 90ern nicht gegeben hätte.
Das stimmt.
Und gut, technologisch sowieso, ne, was Kamera und so angeht, aber halt auch, wie sie das erzählen können, wie groß sie die Handlungsbögen aufmachen können. Tolle Sache.
Ja, das klappt ja natürlich
überhaupt nicht. Zurück. In der Hinsicht möchte ich auch, glaube ich, nicht zurück in die 90er.
Was die Technik angeht, oder?
Auch so die Handlungsbögen, was man erzählen darf.
Ja, das funktioniert bei denen natürlich aber auch wirklich nur, glaube ich, weil dann, ich weiß nicht, welche Gelder da wie warum geflossen sind. Mhm. Keine Ahnung, es hat einfach irgendwie funktioniert und da sind ja auch bekannte SchauspielerInnen dabei.
Mhm. Die haben auch viel Fördergelder gekriegt, ne? Also das ist ja auch wegen des politischen Themas
siehst du?
Durchaus Kulturförderung im Spiel. Ja.
Siehst du? Und das ist es nämlich. Und wenn du das natürlich hast, dann kannst du natürlich auch diese ganzen Spannungsbögen zeichnen und so weiter und so fort. Ist ja gut, ich bin da ja gar nicht dagegen, im Gegenteil. Ich finde es ja schön und gut. Viele Dinge in den 80ern sind deswegen so gut gelaufen, weil es diese ganze Kulturförderung gab, ne? Also so ist es ja nicht. Also insofern bin ich da ein großer Fan von diesen ganzen Geschichten. Was man sagen muss, also ich kann wie nur von den 80ern reden und nicht von den 90ern. Unsere 80er Jahre waren halt britisch. Also die waren komplett britisch. Wir hatten mit amerikanischer Popkultur überhaupt nichts zu tun hier in Europa, also in Deutschland. Gar nichts. Also die einzige Popkultur, die rübergeschwappt ist, ist glaube ich Michael Jackson.
Ja.
Tatsächlich. Der war zwar groß, aber auch nicht so groß wie in den USA. Man darf nicht vergessen, das finde ich ganz spannend, das Album Thriller zum Beispiel, was ja das meistverkaufte Album aller Zeiten sein soll. Die Zahlen sind ja immer so ein bisschen komisch. Man weiß es ja immer alles nicht. Aber nehmen wir einfach mal an, es ist es. Hier in Deutschland ist es so auf Platz 14. Ganz spannend. Und das zeigt schon, wie unterschiedlich die 80er damals so waren. Ne? Und bei denen war auch Bruce Springsteen noch viel größer und und weiß der Geier was nicht alles. Was ja auch passt vom Klischee her, muss man ehrlich sagen. Und bei uns waren es halt diese New Wave, New Romantic Bands, so diese ganzen Duran Durans und Spandau Ballet auf der einen Seite, The Cure und The Smiths auf der anderen Seite. Also es begann so in der Popkultur, gerade in den 80ern, sich so zu fragmentieren, alles sich so Peergroups zu bilden und Bubbles zu bilden, so Sachen wie Psychobillies und Rockabillies und ach, weiß der Geier was nicht alles und Popper und Punker und Heavy Metal. Das hat sich alles so getrennt und die Leute sind so rumgelaufen, wie die Musik, die sie gehört haben. Also man hat sie erkannt auf der Straße, die Musik in Anführungszeichen. So.
Das war tatsächlich in den 90ern auch noch so. Mhm. Und das finde ich sehr desorientierend. Ich bin sicher, dass die Teenies von heute ihre Bubbles auch lesen können irgendwie. Die sehen bestimmt, wahrscheinlich auch ihre Klassenkameraden und können daraus irgendwelche kulturellen Dinge ableiten. Aber es ist so viel komplexer geworden. Ja.
Vielleicht sind wir auch nur älter geworden.
Das kann auch sein.
Ne, also
ja, ich meine, unsere Eltern konnten dann auch nicht, keine Ahnung, Punks und Goths unterscheiden oder so, sondern das waren dann einfach alles Punker oder so.
Das waren alles Leute mit hochtopierten Haaren.
Ja, ne? Genau.
Also woher soll man das wissen?
Wohl war, ja.
Ne, also das, klar, logisch. Ja, also hervorragende Serie, dicke, dicke Empfehlung. Ich weiß nicht, wo es gerade läuft, weißt du das?
Weiß ich gerade auch nicht, aber kann ich nachschauen? Hm? Also Derry Girls gibt es Derry Girls, alle drei Staffeln gibt es aktuell bei Netflix.
Mhm.
Das ist also schon mal machbar. Und ja, die sind auch die einzigen, die im Moment die Lizenz haben.
Na gut. Also da kann man es gucken. Okay.
Mhm.
Wunderbar. Ich weiß nicht, vielleicht kann man sich ja auch irgendwie DVDs davon kaufen oder so. Ich habe keine Ahnung.
Ja, mit Sicherheit. Ja.
Wäre ja auch noch eine Möglichkeit, falls man nicht unbedingt Netflix unterstützen will. Ne?
Das ist wahr und langsam bricht auch das Zeitalter wieder an, in dem man sagen muss, Piraterie ist vielleicht auch zu empfehlen, aber
ist das so?
Muss man nicht laut sagen. Ja, die Firmen, die großen Streaming-Firmen sind zunehmend problematischer im Zeitalter von KI. Da kommt noch ganz schön was auf uns zu.
Ja, stimmt.
Ja, deswegen gibt es langsam wieder eine wachsende Bewegung, die sich offen für Piraterie ausspricht, um den Geschäftspraktiken von denen entgegenzugehen, um den KI-Plänen von denen entgegenzugehen, der schlechten Behandlung von Künstlern entgegenzugehen, all solche Sachen.
Ja, aber damit schaden sie natürlich auch wieder den Künstlern auch noch mit wieder, ne? Das ist ja das Blöde an der Sache. Man schadet ja nicht nur damit Spotify oder Netflix oder sonst wem, sondern ja leider den Künstlern selber ja auch so ein bisschen. Deswegen empfehle ich Bandcamp. zum einen.
Oh ja,
das oder kauft euch Schallplatten oder CDs oder wie auch immer. Es gibt auch ganz viele KünstlerInnen, die bieten das auf ihren Homepages an, dass man die FLACs oder die WAVs oder die MP3s von denen kaufen kann. Also da wäre ich der größere Freund davon.
Ja, insofern Derry Girls auf DVD kaufen.
Ja.
Warum nicht?
Genau.
Blu-rays gibt es auch, hat man noch eine bessere Qualität für so. Alle, die tollen Fernseher besitzen.
Ja. Genau, kann man noch machen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Bier?
Bier.
Bier.
Liebe Ganz Menschen. Standesgemäß heute natürlich auch irisch.
So nämlich.
Hast du das gehört?
Genau. Wir bleiben nämlich in Irland. Und wir, wo habe ich denn jetzt? Da. Sind überraschenderweise natürlich bei der Guinness Brauerei. Die kommt aus Dublin, ist seit 1997 Teil von Diageo, Überraschung, wie so viele, wurde von Arthur Guinness gegründet und zwar schon 1759 in Dublin. Wird mittlerweile in zahlreichen weiteren Brauereien weltweit gebraut und je nach Zielland wird ein variiertes Rezept verwendet, also wahrscheinlich auch hier für uns so ein bisschen. Es handelt sich um einen Stout und Stout ist ein ja, tiefdunkles, zumeist obergäriges Bier mit weicher, muss man tatsächlich sagen, weich und bitterer bis hin zu so ein bisschen so scharfer Röstmalz-Aromatik. Entstanden ist das Ganze natürlich auf den britischen Inseln. Vor allem bekannt, glaube ich, oder einer der hervorstechendsten Merkmale dieser ganzen Geschichte ist der cremefarbene bis hellbraune, feinporige Schaum, der sehr stabil ist. Wir werden gleich mal gucken, ob das alles den Tatsachen entspricht. Alkoholgehalt beträgt normalerweise so bei den Basisvarianten irgendwo zwischen 4 bis 5,5 Alkoholvolumenprozenten, kann aber auch bei Imperial Stouts schon mal bei 12 Alkoholvolumenprozenten und mehr liegen. Das haben wir heute hier nicht. So viel Alkoholvolumenprozente haben wir nicht. So. Es gibt sie in der Dose und in der Flasche. Die ganze Geschichte. Ich habe neulich übrigens 0,0 davon getrunken. Schmeckt hervorragend.
Oh, wunderbar. Dann ab in die Sendung.
Ja, sehr gerne. Ach, guck mal, da ist doch schon dieser Schaum. Herrlich. Wunderbar. Über die ganzen Sachen kann ich euch nichts erzählen. Also, ich kann euch sagen...
Wird einfach nicht veröffentlicht.
Also, was kann ich euch denn sagen? Dass wir es mit Wasser, Gerstenmalz, Gerste, geröstete Gerste, Hopfen und Hopfenextrakt zu tun haben. Jo. So ist das.
Na gut.
Das kann ich sagen. Hopfenbittere und also Zeug, keine Ahnung. Das weiß ich leider nicht. Das, da schweigt sich die Brauerei aus.
Also eine klare Aussage kann ich schon mal machen, nämlich dieser Schaum hält ewig.
Ja, das ist so. Das war schon immer so und das ist auch heute
faszinierend.
So.
Faszinierend.
Ja, wirklich toll. Und ich glaube, es handelt sich von der Farbe hier um, ich würde sagen, fast schwarzen Bernstein, ne?
Ja, ist wirklich sehr dunkel, relativ undurchsichtig.
Ja.
Und da, wo man durchgucken kann, ist es wirklich tiefrotbraun.
So, nämlich. So, und ich glaube, wir müssen das Ganze mal verriechen.
Ja. Ja, also Malz, was hast du gesagt? Ja. Malzig, röstig? Ja. Eindeutig.
Also für mich schon mal wieder ein Riesen-Pluspunkt, weil überall da, wo Rauch ist, bin ich. Rauch in Getränken ist toll.
Da kann ich mich nur anschließen. Eindeutig auch noch so Noten von dunkler Schokolade, Kaffee.
Jo.
würde schon fast sagen Tabak, also so in die Richtung.
Ja. Gar nicht mal so unkomplex, ne?
Nö, das ist schon interessant. Aber auch ziemlich süß, aber gut, malzig halt, ne?
Ja, das ist diese schöne Balance, ne? Das ist ganz toll gemacht. So eine Mischung aus Malzbier und
aus Malzbier und Bock.
Ja, so ungefähr. Eine schöne, man riecht schon diese Cremigkeit, finde ich.
Ja. Kann dir nicht erklären, warum man das riecht, aber es ist einfach so.
Ja. Es riecht so weich, ne? Aber man riecht auch schon die Hopfenbittere, finde ich.
Oh, das riecht noch nicht so, aber das kann natürlich gut sein.
Ja, also ich fürchte, wir müssen das Ganze probieren.
So ist das.
Ja, in dem Fall kann man ja wieder sagen, Slanchwa.
Slanchwa. Ja. Das ist auch im Mund direkt cremig. Ja,
sehr cremig. Sehr, sehr cremig. Hm.
Ja, ganz Kaffee. Toll. Röstaromen, ja. Kaffee.
Ja.
Kräftig gerösteter Kaffee auf jeden Fall.
Oh ja. Oh ja, und die Hopfenbittere. Guck mal an.
Ja, stimmt, das ist so im Abgang, ne? Wird es leicht bitter und fast diese dicke, cremige Süße dann so schön ein. Das ist nett.
Ja, voll. Voll. Ja, und auch die Bitterschokolade ist da. Schön. Ist ein Bier, was man unter 10.000 anderen rausschmeckt, finde ich.
Voll. Allein schon durch dieses Mundgefühl.
Ja.
Dieses, also wenn man den dicken Schaum und dieses weiche Mundgefühl hat, dann kommt dieses malzig-süße, bist du sofort dabei.
Ich würde sagen, von der Hopfenbittere kommt das schon, also das ist schon ganz schön, ne?
Ja, das ist durchaus markant. Das ist schon spannend, das Guinness. Ich meine, wenn man zu so einer großen Firma gehört, weltweit produziert wird, so einen ikonischen Namen hat und so hart vermarktet wird, dass man trotzdem diesen Charakter behält, so wiedererkennbar ist und ja auch so universal gemocht bleibt. Hm. Das ist eine Leistung.
Ist übrigens 0 Gramm pro 100 Milliliter Fett.
Ist das bei Bier ungewöhnlich?
Weiß ich nicht.
Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass da Fett drin ist.
2,65 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Milliliter. Kalorien 144 Kilojoule pro 100 Milliliter. Das ist wahrscheinlich der Alkohol.
Ja.
Tja,
kann man nicht anders sagen. Das ist ein Klassiker und zu Recht.
Völlig zu Recht. Völlig zu Recht. Also noch besser schmeckt es eigentlich nur vom Fass. Das ist wirklich... Wobei, aus der Dose ist es auch echt gut.
Erstaunlich. Die haben, vor allem wenn man so eine Dose erwischt mit den... Die haben doch immer so einen...
Haben sie mittlerweile in jeder.
Haben sie in jeder?
Die Kugel. Ja.
Ja, die Kugel, genau. Das ist schon nett.
Ja, es haben die, glaube ich, patentiert auch.
Ah, hervorragend. Ja dann. Gut für sie.
Und die sollen ein tolles Museum haben in Dublin da. Das ist wohl auch so ein Touri-Ding. Soll wohl ziemlich gut sein. Obwohl es so ein Touri-Ding ist. Keine Ahnung. Ich kann das nur so aus zweiter Hand wiedergeben. Das ist toll, diese Süße und diese Bittere, ne? Schon gut. Ja, was machen wir damit?
Ja, schwierig, denn es ist eindeutig ein, also global gesehen, ein 7 von 7 Bier. Mhm. Wir haben natürlich Biere gehabt, die um einiges komplexer noch waren, die wirklich was können, aber ich kann eigentlich trotzdem nichts anderes geben. Dieses Bier ist einfach auf allen Leveln richtig gut.
Ja, das ist es.
Erstaunlich gut.
Ja, das ist es. Da kann man über Diageo herziehen, wie man will, aber sie haben halt Guinness und sie haben Talisker. Mhm. Und es gibt einfach nichts und ich habe es jetzt auch wieder getestet. Der Talisker 18 ist so ein unfassbar guter Whisky.
Ja.
Und ich bin froh, dass ich noch ein Dreiviertel Flaschen davon habe. Die werden für den Rest meines Lebens reichen.
Ja, hervorragender Whisky. Hervorragendes Bier in diesem Fall.
Ja, tatsächlich. Weil ich den immer nur zu meinem Geburtstag und zu Weihnachten oder so irgendwie so ganz klein.
Sehr schöne Tradition.
Ja.
Das hält er auch aus. Ja, nee, also von mir gibt es 7 Punkte.
Ja, von mir auch. Es nützt ja auch alles nichts.
Ja.
Ne? Dann haben wir probiert das Guinness, das Stout von Guinness. Und es gab 7 Punkte von Jenny und 7 Punkte von mir. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder Themen. Ich weiß nur noch nicht, welche.
So ist das. Und zwar Christoph von Donani.
Ah, Christoph von Dohnanyi, ja.
Dohnanyi,
so. Ja. Das erkläre ich in der nächsten Sendung. Der eine heißt Dohnanyi und der andere heißt Dohnanyi. Es sind Brüder und trotzdem heißen sie anders. Oder hießen, so. Der eine ist ja nicht mehr da.
Gut, ja, dann sprechen wir über den Dohnanyi. Mhm. Ja.
Das und hören viel Musik. Wahrscheinlich, oder klassische Musik zumindest. Der ist unlängst von uns gegangen, deswegen dachte ich, weil es einer meiner Lieblingsdirigenten ist, kann man den doch mal würdigen. Haben wir noch nie gemacht. Wir haben noch nie über einen klassischen Dirigenten geredet. Eine spannende Lebensgeschichte. Der ist nämlich über 10 Ecken. Der hat was mit dem Herrn Bonhoeffer zu tun.
Hervorragend.
Ja. Und solche Leute. Also die haben eine sehr, sehr bewegte Geschichte gehabt. Die mussten als Kinder schon sehr früh mit einem von den Nazis getöteten Vater klarkommen und so Sachen. Spannend das. Darüber werden wir in der nächsten Sendung reden. Ihr hingegen, was macht ihr eigentlich? Ihr kommentiert uns. Genau, ihr kommentiert uns und zwar auf Spotify, auf Mastodon, da sind wir ja auch, bei Blue Sky sind wir auch und natürlich auch auf unserer Homepage, wenn ihr mögt, oder per E-Mail info@feuilletöne.de. Feuilletöne dann natürlich mit OE, das Töne, und natürlich auch zusammengeschrieben, Feuilletöne. info@feuilletöne.de. Auch da darf man uns natürlich gerne schreiben und uns Dinge uns kritisieren oder wie auch immer. Am besten positiv natürlich. Das nehmen wir natürlich gerne. Positive Kritik, negative, ja, weiß ich nicht. Ist okay, aber nein. Also wenn das wirklich sachlich ist, immer gerne. So ist es ja nicht. Ne? Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.